Ich möchte alle ganz herzlich heute zu dem vierten Themenabend begrüßen. Ja, man sieht es vielleicht an meinem T-Shirt schon, da sind ein paar Kinderteilchen schon dran, dass es nicht mehr der erste Themenabend ist. Ja, ich wünsche uns, dass wir heute wieder einen guten Abend haben, dass wir wieder ein Stück weiter kommen. Im Glauben oder ein Stück hin zum Glauben. Und heute ist ja ein Thema dran, das ja schon am Ende des Mittelalters bedacht worden ist. Und zwar der Martin Luther. Der war nämlich irgendwo nicht ganz zufrieden. Der wusste nicht so richtig hin und her und hat überlegt, wie komme ich Gott nahe? Wie kann ich meine Schuld loswerden? Und das ist ja eigentlich heute genau das Thema. Und ich denke mal, vielleicht werden wir so einige Parallelen vielleicht finden zu Martin Luther. Wäre natürlich passend zu unserer Ausstellung heute. Wir freuen uns, dass wir diese Ausstellung haben. Ich möchte auch noch Werbung machen. Morgen haben wir noch die Chance, einen Rundgang zu machen. Vielleicht auch nach diesem kleinen Abend, den wir hier noch zusammen haben mit David Krüger. Ich freue mich, dass er auch heute Abend wieder da ist und uns einen Vortrag hält. Mal schauen. Und ja, ich denke, dass wir am Anfang noch zusammen beten und dann darfst du gerne deine Ausführungen machen. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken, dass wir diesen Abend haben, dass wir diese Ausstellung haben und ein Stück hineinschauen können in die Kirchengeschichte. Und wenn wir in diese Kirchengeschichte sehen, dann sehen wir immer wieder, dass Menschen sich bewusst zurückerinnert haben an dich, an den Anfang des Christentums, so wie du die Gedanken, die du von Gott hast, auf die Erde gebracht hast. Und ich will dir danken, dass David auch das heute wieder so tun möchte und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du bei ihm bist, dass du ihn einfach, dass er das uns gut rüberbringen kann. Bitte segne du uns in dieser Gemeinschaft, in diesem Abend. Amen.
Jemand hat mal gesagt, ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Wenn wir heute darüber reden, über diese Aussage, er vergibt dir deine Schuld, dann muss uns auch klar sein, was in Gottes Augen Schuld ist. Und ich möchte das mit reinnehmen in die biblische Antwort auf die Frage, was ist denn Sünde? Was ist Schuld? Denn das Gewissen kann auch unterschiedlich geprägt sein. Und so mancher hat dann schlechtes Gewissen, wenn er dann nicht alles weggeräumt hat, berechtigt oder nicht. Ja, manche haben ein feinfühliges Gewissen, manche haben ein abgestumpftes Gewissen. Und dann gibt es manche Situationen, wo man sich schuldig fühlt und man fragt sich, ist es Schuld gewesen? Und jetzt ist nicht so interessant, was Menschen sagen, was Schuld sei, sondern was sagt Gott über dieses Thema? Und dann kann man sich schon auch fragen, gibt es eine Definition von Sünde und Schuld in der Bibel? Ja, man hört so schnell, komm, ein Stück Torte, diese Sünde gönne ich mir. Ist das schon eine Sünde? Genau, an welcher Stelle, ab wann beginnt Sünde? Sodass dann man sich sicher sein kann, heute habe ich gesündigt oder ich habe nicht gesündigt. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt, weil Gott, der gerechte Richter, so wie ich ihn die Tage vorgestellt habe, er drückt kein Auge zu, er kann nicht einfach sagen, weil er ein heiliger Gott ist, naja, passt schon, er sieht alles. So wie gestern erklärt. Und Gott sei Dank gibt es da eine Lösung, auf die ich auch zu sprechen kommen will. Es bringt ja nichts, dann uns mit schlechtem Gewissen hier dann gehen zu lassen, sondern am Ende möchte ich oder wünsche ich, dass jeder von uns ein ruhiges Gewissen hat und dann gut einschlafen kann, denn das ist das beste Ruhekissen. Deswegen gut, dass ihr da seid, dann habt ihr eine gute Nacht heute anschließend, hoffentlich. Also, wo ist die Definition von Sünde zu finden? Und da gibt es einen Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Geschwister, an die Glaubenden in Rom. Und zwar den Römerbrief. Und da hat er dieses Thema Sünde und Vergebung behandelt, ganz ausführlich. Und dann wird er das letzte Mal das Wort Sünde noch nennen und schließt ab mit dieser Definition in Römer 14, Vers 23b. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Heißt, immer dann, wenn ich nicht aus Glauben etwas tue, dann habe ich gesündigt. Und jetzt ist die Frage, habe ich heute schon etwas getan, nicht aus Glauben heraus? Dann ist es Sünde. Der Schreiber des Hebräerbriefes, da gibt es einen weiteren Brief, der Hebräerbrief, oh, da sind zwei Personen, die sich unwohl fühlen, reinzukommen, aber gerne rein würden. Ich unterbreche an der Stelle. Ja, genau, der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt auch in Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Sodass, wenn es uns heute darum geht, Gott zu gefallen, möglichst nicht zu sündigen, dann müssen wir uns fragen, ja, wie kann man denn ein Leben leben aus Glauben heraus und schauen auf die erste Sünde in der Menschheitsgeschichte. Die erste Sünde wird beschrieben ganz am Anfang der Bibel und zwar schon im zweiten Buch Mose, da wird das Gebot Gebot Gottes gegeben. Da hat Gott den Menschen geschaffen, er hat den Menschen ganz klar zu verstehen gegeben, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und dann hat der Mensch gegen Gott gesündigt. Und zwar hat Gott ihm gesagt, von allen Bäumen hier im Garten darfst du essen, nur von dem einen Baum darfst du nicht essen, denn wenn du davon isst, musst du sterben. Und dann war das ein klares Gebot, nach dem sich der Mensch richten sollte. Und wenn man dann weiterliest, stellt man fest, dass da die Frau Eva nach dieser Frucht gegriffen hat. Gott hat gesagt, nee, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Und dann hat aber der Mensch doch danach gegriffen. Und jetzt stellen wir uns die Szene mal vor, da ist der Baum, da sind Früchte und Gott hat gesagt, bitte nicht. Und jetzt greift Eva nach dieser Frucht, die pflückt, dann setzt sie an, beißt rein, fängt an zu kauen, schluckt runter und meine Frage an uns ist, wann, in welcher Millisekunde ist Sünde passiert? Also wo hat Gott auf den Buzzer gehauen und dann war praktisch Disqualifikation, hier an dieser Stelle ist Sünde passiert, an der Stelle war Trennung von Gott. Wo, an welcher Stelle ist die Sünde in diese Welt gekommen? Also sie greift danach, sie pflückt, sie beißt rein. An welchem Moment war Sünde? Und wenn wir die Definition vom Römerbrief nehmen, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, müssen wir feststellen, dass die Sünde schon eingetroffen ist, bevor sie ihre Hand nach der Frucht ausgestreckt hat. Denn alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Sie hat in dem Moment Gott nicht vertraut, ihm nicht geglaubt und dann aus diesem Misstrauen Gott gegenüber gehandelt und deswegen ist die Sünde schon vorher passiert. In dem Moment, als sie ihm nicht geglaubt hat und dann war die Tat nur eine Folge. Da hat die Schlange, also der Satan, der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der hat sich dann verkleidet als Schlange und er hat die Frau verführt. Er hat das Wort Gottes in Frage gestellt, ich lese, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also die Taktik des Teufels ist, das Wort Gottes in Zweifel zu bringen, hat Gott wirklich gesagt? Und später kommt dann eine glasklare Lüge der Schlange, wo dann die Schlange zu der Frau sagt, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Also keineswegs werdet ihr sterben, und das war eine glatte Lüge. Sodass dann der Mensch belogen wurde und dann eben Gott nicht mehr geglaubt hat, Gott nicht mehr vertraut hat, und die Tat war letztlich nur die Folge des Unglaubens Gott gegenüber. Jetzt noch einmal zurück zu dieser Definition. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Jetzt frag ich mich, okay, was heißt das konkret jetzt? Also, was kann man denn nicht aus Glauben tun? Kann Atmen Sünde sein? Nee, einatmen, ausatmen, kann das Sünde sein? Da ist doch die Frage in unserer Gesellschaft schnell gestellt, kann denn Liebe Sünde sein? Und jetzt nach dieser Definition der Bibel, alles, was nicht aus Glauben ist, wenn ich dann denke, im Alter von 39 Jahren, das Atmen hat bisher gut funktioniert, ich setze mein Vertrauen auf die Gesetzmäßigkeit, auf meine Gesundheit, dann werde ich sagen, naja, ich werde die nächsten 39 Jahre auch noch gut atmen, dann habe ich mein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, ich habe nicht aus Glauben geatmet, also kann das Atmen schon Sünde sein. Denn Gott kann in jedem Moment den Sauerstoffhahn zudrehen und ich falle tot um vor euren Augen. Das heißt, wenn ich da nicht glaube, dass er mir den Atem gibt, den Sauerstoff, dann handle ich nicht aus Glauben heraus. Ein anderes Beispiel, ich habe bis vor kurzem noch vier, oder meine Kinder hatten noch vier Großmütter, und alle vier sind sehr alt geworden. Oder zumindest zwei leben noch, zwei sind dann über 90 geworden, sind dann aber gestorben. Und dann hatte ich so in mir diesen Gedanken, nee, ich werde auch lange leben, ich habe nämlich gute Gene. Heißt, ich setze mein Vertrauen nicht auf Gott, der Leben schenkt, sondern auf meine Gene, und zack, Sünde ist passiert. Und deswegen will ich uns mit hineinnehmen in diese Definition der Sünde, dass wir danach überprüfen, war heute schon Sünde da oder nicht? Gab es irgendeine Aktivität, ein Wort, eine Tat, die aus Unglauben passiert ist? Weiteres Beispiel, und dann stelle ich fest, dass Klauen Sünde ist, aber ich möchte deutlich machen den Vergleich, wenn man nicht klaut oder klaut. Also, wenn jetzt ein Freund von mir, und das ist tatsächlich passiert, der Amir, der ist aus dem Iran nach Deutschland geflohen und der ist dann in Deutschland angekommen und hatte an einem bestimmten Tag nichts zu essen zu Hause. Er ist auf der Flucht nach Deutschland zum Glauben an Jesus Christus gekommen und hat dann in der Bibel gelesen, und da gab es diesen Vers, unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Gebet, was man dann von Jesus gelehrt bekommt. Er setzt sich hungrig in die Bahn, in seinem Abteil sitzt kein Mensch, keiner ist vorher ausgestiegen, er sitzt also alleine, setzt sich an den Vierer und vorher betete er, unser tägliches Brot gib uns heute. Er setzt sich an den Vierer und siehe da ist frisches Brot eingepackt, es ist noch warm, in Papier eingepackt, er packt es aus, er guckt sich um, keiner da, sagt danke Gott und isst. Für ihn ist klar, Gott hat ihn versorgt. Nehmen wir mal an, ich gehe auch hungrig in den Tag, habe vielleicht durch irgendwelche Gründe kein Essen, gehe zum Aldi und denke mir, ich klaue mir ein Laib Brot. Das heißt, ich habe in dem Moment mein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt. Er hat gebetet, hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt und siehe da, er hat erlebt, dass Gott ihn versorgt. Ich habe mein Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, tue etwas jetzt aus Unglauben heraus, ich sündige, indem ich das Brot klaue. Ich packe das mir unter die Jacke, ich laufe, gehe dann irgendwie an der Kasse vorbei, werde nicht bemerkt und dann habe ich zu Hause Brot. Ich habe also verpasst diese Chance oder diesen Moment, den er hatte, versorgt gewesen zu sein. Also kenne ich diesen Gott nicht als Versorger. Was werde ich beim nächsten Mal tun? Ebenfalls klauen. Eine Sünde führt zur nächsten. Außerdem führt diese Sünde dazu, dass ich dann meiner Frau irgendwie erklären muss, woher ich das Brot habe. Ich werde sagen, Schatzi, ich habe geklaut, aber bitte sag's nicht den Kindern. Denn es ist mir unangenehm, in ihren Augen ein Dieb zu sein, schon gar nicht den Nachbarn. wohin führt die Sünde letztlich? Sünde führt dann also dazu, dass man sich entfremdet von Gott. Er bleibt mir ein Fremder, ich kenne ihn ja nicht als Versorger, mein Mitmensch. Meine Kinder werden mir Fremde, zwischen ihnen und mir ist diese Lüge, zwischen den Nachbarn und mir ist diese Lüge. Also gibt es dann einen Prozess, in dem der Mensch sich befindet, er entfremdet sich von seinen Mitmenschen. Während Amir immer mehr sich Gott anvertraut und er hat ein freies Gewissen, er hat nicht geklaut, er hat nicht gesündigt, er hat nicht aus dem Unglauben gehandelt, ist er jemand, der dann allen ganz frei in die Augen schauen kann. Er hat ja kein schlechtes Gewissen, also hat er nicht da diese Entfremdung zu den Mitmenschen, schon gar nicht zu Gott. Gott ist ihm ein Vertrauter. Er wird wahrscheinlich nicht nur jetzt den Hunger Gott anvertrauen, sondern im nächsten Schritt auch andere Sorgen ihm anvertrauen. Er wird ständig ein Gebetsleben haben, weil Gott ihm sich offenbart hat, vorgestellt hat als Versorger. Und so wird er immer mehr sich in die Beziehung zu Gott, in die Freundschaft mit Gott bewegen, während ich mich immer mehr von Gott entfremde. Und das sieht man wunderschön an dem Beispiel von Adam und Eva. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. So, jetzt haben wir einen Moment, dass der erste Mensch gesündigt hat. Und wozu führt das jetzt bei ihnen? Also, wir beobachten den weiteren Verlauf. Und dann verstecken sie sich vor Gott. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also, Adam und Eva, die lebten gerade in diesem vertrauten Miteinander mit Gott und wussten, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann. Sie haben Gott kennengelernt, sie waren in dieser Beziehung mit ihm und wussten, vor Gott kann man sich nicht verstecken, weil er ein allwissender Gott ist. Also mit jemandem, der allwissend ist, Verstecken zu spielen, keine gute Idee. Warum kommen diese erwachsenen Menschen jetzt auf die Idee, sich hinter einem Baum vor Gott zu verstecken? Weil sie haben sich vor Gott entfremdet. Die Eigenschaften Gottes waren ihnen jetzt nicht mehr so vertraut wie noch vorher. Sie haben die Stimme Gottes gehört, der im Garten wandelte, sage ich gleich noch mehr zu, und als Reaktion verstecken sie sich vor ihm. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Der Mensch fühlte sich unwohl jetzt, als er nackt war, aber vorher war er auch fasersplitternackt und das war vorher kein Problem für ihn. Durch die Sünde ist Gott ihm ein Fremder geworden, also weiß er nicht mehr, wie denkt Gott über Nacktheit. Und er rechtfertigt sich, weil er nichts weiß von der Rechtfertigung durch Jesus Christus. Und das will ich jetzt nochmal verdeutlichen, diese Problematik des Entfremdens. Wenn ein Mensch sich von Gott entfremdet, ist das echt schwer, ihn wieder zurückzuholen in die Beziehung mit Gott. An einem Beispiel soll es deutlich werden. Eines Abends habe ich mich mit meinem Schwager verabredet, bei uns zu Hause auf der Terrasse noch den Abend ausklingen zu lassen. 9:30, es war schon dunkel, er ist schon eher gekommen, wartete im Auto, um nicht die Kinder zu wecken, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich kam dann mit unserem schwarzen VW Touran die Straße eingefahren, reingebogen und dann müsste ich rechts abbiegen, um vor der Garage dann in der Einfahrt stehen zu bleiben. Als mir dann ein 13-, 14-jähriges Mädchen entgegenkam. Ich hatte vergessen zu blinken. Ich wollte sie durchlassen und wartete. Sie registrierte jetzt in dem Moment, dass gegenüber ein Mann im Auto sitzt, hier ein Mann neben ihr hält, sie fängt an zu laufen. Ich bin irritiert, frage mich, warum läuft sie? Ich habe das völlig falsch eingeschätzt und merke dann im Rückspiegel, oh, wahrscheinlich hatte sie Angst. Und jetzt ist meine Frage, was hätte ich tun können, um ihr die Angst zu nehmen? Hätte ich den mein Fenster runterlassen sollen und rufen sollen, hey, du brauchst nicht laufen, ich bin hier der ganz liebe David in der Straße, dann wird sie noch schneller rennen. Hätte ich den Rückwärtsgang einlegen sollen, nach hinten fahren sollen und rufen sollen, hey, nicht wegrennen, ich meine es nur gut mit dir, sie würde noch schneller rennen. Was war das Problem? Ich war ihr ein Fremder. Was hätte ich tun können? Nichts. Und so ist es eben jetzt bei Gott auch. Gott meint es nur gut. Gott ist voller Liebe, aber der Mensch rennt von ihm weg. Adam und Eva verstecken sich vor einem Gott der Liebe. Warum? Weil sie durch die Lüge Gott nicht mehr kennen, er ist ihnen ein Fremder geworden. Und ja, was macht man denn jetzt, wenn jemand eingeschüchtert und ängstlich ist? Wie kriegt man ihn wieder hervor in die Beziehung? Ich meine, wenn das 13-, 14-jährige Mädchen meine Tochter wäre, dann wäre das eine völlig andere Situation. Sie würde warten, bis ich ausgestiegen bin. Wir würden uns in den Arm nehmen, wir würden uns begrüßen und herzen. Warum? Weil sie mich kennt und ich ihr nicht ein Fremder bin. Nun war ich ihr ein Fremder, also ist sie weggerannt. Und da ist die Frage, wie kommt man wieder von dem Zustand des Fremdseins ins Vertrautsein? Diese Frau, dieses Mädchen ist weggerannt, sie hat nicht aus Glauben gehandelt, nicht aus dem Vertrauen gehandelt. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich es gut mit ihr meine. Und so läuft der Mensch von Gott weg, weil er ihm nicht glaubt, dass er es gut mit ihnen meint. Und das ist die Bemühung von uns in dieser Woche, um deutlich zu machen, er liebt dich, du brauchst nicht weglaufen. Er liebt dich, du brauchst dich nicht verstecken. Aber es ist leichter gesagt, denn wie kriegt man jemanden wieder raus aus der Entfremdung, wenn jemand belogen ist? Vielleicht kennt ihr das, dass jemand durch irgendeinen YouTube-Kanal, durch irgendeine Information, die er aufgenommen hat, vielleicht über Wochen in einer Lüge gefangen ist und du versuchst, den Menschen da rauszuholen und es ist unmöglich, weil der Mensch so fest davon überzeugt ist von seinen neuen Ansichten. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass die Sünde einen trennt, lokal, dass man weit weg ist, sondern dass man vom Herzen her irgendwie getrennt ist und manche Ehepaare erleben das so, dass die Frau sagt, also es fühlt sich so an, als würde ich mit einem Fremden unter einem Dach leben. Wenn der Mann sich Sünde leistet und fremd geht und Dinge tut, die böse sind, dann hat die Frau allen Grund dazu zu sagen, ich fühle mich so, als wäre ein Fremder mit mir im Haus. Obwohl sie ganz nah beieinander sind. Und das ist die Frage, wie bekommt Gott den Menschen wieder zurück, sodass der Mensch wieder in die Beziehung mit ihm kommt. Ich möchte aber, bevor ich diese gute Nachricht verrate, eine Frau zu Wort kommen lassen, die heißt Sandra. Die Sandra, das ist in irgendeinem Forum im Internet, hat sie das mal beschrieben, ihr Gefühl des Einsamseins. Sie sagt, ich bin so einsam. Meine Einsamkeit zerfrisst mich von innen. Das ist so ein Gefühl, wie wenn man in einem dunklen Raum ganz alleine sitzt. Ich sehne mich so sehr nach Liebe und Geborgenheit. Mich hat seit Jahren keiner mehr in den Arm genommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Seit 6 Jahren, seit ich berufstätig bin, habe ich zwar Kollegen, aber habe es nie geschafft, einen davon richtig kennenzulernen. Ich rede mit fast niemandem, es sei denn, jemand spricht mich mal an. Irgendwie war ich schon immer schüchtern, bin im Umgang mit anderen Menschen total unsicher und ängstlich. Wenn ich Paare sehe, kommen mir die Tränen. Das ist die Hölle. Alle haben jemanden, nur ich nicht. Was ist bloß an mir verkehrt, dass ich so wenig liebenswert bin? Bei Gefühlsmusik kriege ich die Krise. Ich sitze abends in meiner Wohnung und grüble über mich nach. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Welchen Sinn macht das Leben noch? Ich habe sie zu Wort kommen lassen, die Sandra, um deutlich zu machen, dass dann durch Sünde, und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass die Sandra die alleinige Sünderin ist, ich hoffe, dass deutlich wird, dass wir alle sündigen, auch Glaubende sündigen immer und immer wieder, Aber ich will deutlich machen, wohin Sünde führen kann, ohne dass man es merkt, und zwar zur Entfremdung, und die Folge ist Vereinsamung. Und Gott sagt unmittelbar nach dem Gebot, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber dadurch, dass ich durch dieses Klauen des Brotes mich entfremdet habe von meinen Kindern, von den Nachbarn, von Gott, kann es sein, dass ich mich manövriere mehr und mehr in einen Zustand, wo ich sage, das ist die Hölle. Ich habe niemanden mehr, ich habe es mit allem mich verscherzt oder vergrault, zerstritten. Und das, dann kannst du nicht einfach sagen, na, da geh doch zum nächsten Schachclub und geh doch zur nächsten Party oder zum Gottesdienst, dann triffst du Leute. Dieser Mensch ist häufig so eingeschüchtert, durch die Lüge des Teufels verwirrt, dass er den Mitmenschen sogar fürchtet und Gott fürchtet. Und das ist letztlich eine Lüge. Und wie geht Gott vor? Also, jetzt ist der Mensch hinter einem Baum versteckt und ich lese nochmal diesen Text und beleuchte jetzt, was Gott tut. Und sie hörten die Stimme Gottes, und dieses Wort Stimme kann man auch übersetzen mit Geräusch Gottes, denn Gott hat noch nichts gesagt. Sie hörten das Geräusch Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also, was tut Gott? Er weiß ganz genau, die haben gesündigt. Die haben diese Frucht gegessen und er hat gesagt, wenn ihr davon isst, müsst ihr sterben. Aber sie sind nicht tot. Sie verstecken sich, sie leben. Warum sind sie nicht gestorben? Weil Gott gnädig ist, weil er sagt, okay, ich gebe ihnen eine Chance, mein Sohn wird sterben am Kreuz von Golgatha. Für eine Sünde muss ein Leben her. Was kostet eine Sünde? Spritkosten sind bei uns gerade 1,50. Was kostet eine Sünde? Ein Leben. Jemand muss sterben. Deswegen musste Jesus sterben. Dazu später mehr. Und Gott weiß das. Es war eine Sünde, das ist kein Spaß. Jemand wird sterben. Mein Sohn wird für sie sterben. Ich gebe ihnen eine Chance. Ich bin gnädig mit ihnen. Ich möchte sie erretten von ihrer Schuld und Sünde. Aber wie hat er jetzt da, ist er zum Baum gegangen und hat gesagt, hab euch, was versteckt ihr euch da? Kommt mal raus. Hat er nicht gemacht. Was tut er? Er wandelt im Garten. Was heißt wandeln? Er spazierte durch den Garten. Er geht durch den Garten und macht bewusst ein Geräusch. Sie hören dieses Geräusch und verstecken sich. Er weiß, okay, sie sind noch nicht mir so vertraut, dass sie stehen bleiben. Sie verstecken sich. Okay, es ist noch nicht die Zeit zum Reden. Es ist die Zeit zum Wandeln. Er wandelt. Sie schauen hinter den Bäumen hervor und gucken, okay, Gott wandelt da. Gott geht da. Gott wandelt extra. Er weiß, dass sie da versteckt sind. Er macht auf sich aufmerksam. Warum ist die Bibel so dick? Damit Gott auf sich aufmerksam machen kann und wir ihm mehr und mehr vertrauen. Er wandelt umher. Vielleicht wandelt in deiner Nachbarschaft ein Christ die ganze Zeit umher. Es ist Gott, der auf sich aufmerksam macht. Du nimmst wahr, da ist der Gott, aber du fürchtest ihn noch. Adam und Eva fürchten ihn noch, Gott wandelt. Wie viel er gewandelt ist, wissen wir nicht. Wie. Aber an irgendeiner Stelle hat Gott entschieden, okay, jetzt haben sie so viel Mut, dass ich ihnen eine Frage zumuten kann, die da lautet, und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Satan hat denen zugeflüstert, bleib im Versteck und rühre dich nicht. Aber Gott sagt, wo bist du? Der allwissende Gott stellt eine Frage, die nicht Sinn macht. Er weiß es. Aber warum sagt er, wo bist du? Fragen stellt man, wenn man dem Mitmenschen die Möglichkeit geben will, selbst zu entscheiden, reagiere ich jetzt oder nicht. Bestimmt hat Adam zu Eva gesagt, Psst! Und dann denken die, sollen wir antworten oder nicht? Sollen wir antworten oder nicht? Was haben sie getan? Da sagte er, der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Gott sei Dank ist er nicht abgehauen. Er hat wenigstens geredet. Puh, wenn Gespräch da ist, dann kann man helfen. Wenn jemand reagiert, dann kann man wieder agieren. Und so hat sich Gott dem Menschen angenähert. So, dass der Mensch anfängt zu reagieren, zu reden, sich zu erklären. Und dann wird Gott viel reden, wie gesagt, durch die ganze Bibel, eine ganz dicke Bibel, um deutlich zu machen, dass er vertrauenswürdig ist, dass man ihm vertrauen kann. Jetzt ist es so, dass, habe ich irgendwo nachgelesen, bei Sokrates. Sokrates ist mal mit seinem Schüler, dieser große Philosoph Sokrates, ist mit seinem Schüler spazieren gegangen. Und der Schüler läuft neben ihm her und sagt kein Wort, weil er Angst hat, wenn ich irgendwas sage, ist sowieso falsch. Und Sokrates fragt an irgendeiner Stelle, sag was, damit ich dich sehe. Vielleicht kennt jemand das, der Ehepartner kriegt den Mund nicht auf, er redet nie. Und dann denkst du, sag doch was, damit ich weiß, wo ich bei dir dran bin, wie es dir geht und so. Gott ist ein Gott, der redet, der viel redet. Und letztlich kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus der Predigt, würde Luther sagen, aus dem Reden, aus dem, was der Mensch von Gott hört. Also hat Gott ihn bewusst angesprochen, weil er wusste, aus seinem Mund die Worte, die er sprechen wird, werden in dem Menschen den Glauben hervorbringen. Glauben nicht ein Fürwahrhalten, ja, ich glaube, da gibt es einen Gott, sondern ein Vertrauensbegriff. Ich vertraue ihm und ich komme aus dem Versteck hervor und ich nähere mich diesem Gott an. Und da ist meine Frage an dich, in welcher Position bist du gerade? Bist du gerade vertraut mit Gott? Du kannst mit ihm über alles reden? So weit, dass du sagst, Herr, ich habe jetzt einen leichten Anflug von Sorge, aber ich werfe sie dir hin, die Sorge auf dich, weil du sorgst für mich und dann sorge ich mich nicht um den morgigen Tag und bin ganz gelassen im Heute? Oder bist du auf der Flucht vor Gott? Und das ist das andere Extrem. Versteckst dich hinter dem Baum und Gott muss erstmal eine Weile wandeln, um wieder Vertrauen zu dir aufzubauen. Wo stehst du gerade aktuell? Und jetzt müssen wir gucken, wie hat denn Gott den Menschen errettet? Wir haben über den Tod noch nicht gesprochen und da muss ich über diesen Jesaja-Text reden, Jesaja 53. Da gibt es eine Stelle, ab Vers 4, da steht geschrieben, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Von wem ist hier die Rede? Natürlich von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was ist hier passiert? Um das zu verdeutlichen, ein Beispiel. Wir waren als Familie mal in einem dieser Centerparks. Vielleicht kennt ihr die, da gibt es solche Orte, wo man hinfahren kann. Kleine Dörfer mit Bungalows, kleine Häuschen, da kann man mal eine Woche Urlaub machen. Man tauscht einfach sein Haus gegen so ein Bungalow und dann ist man eine Woche als Familie im Urlaub. Wir hatten dann ein Bungalow ziemlich am Rand des Dorfes. Da war schon hinter dem Haus der Wald und dazwischen war ein Waldweg. Und neben unserem Haus war ein Spielplatz. Entschuldigung. Wir sind also dann da hingekommen und haben dann das Haus bezogen und irgendwann war ich dann fertig mit dem Bett beziehen. Meine Frau war noch in der Küche dran, ich habe dann Platz genommen auf der Couch und konnte durch die Terrassentür nach draußen schauen, wie unsere Kinder auf dem Spielplatz spielen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mein älterer Sohn panische Angst vor Hunden hat. Plötzlich sehe ich, wie vom Waldweg ein größerer Hund auf meinen Sohn zu rennt und mein Sohn, er kriegt die Panik. Er hat Angst und läuft zu dieser Terrassentür. Ich springe auf, gehe zur Terrassentür und versuche sie zu öffnen. Und anders als unsere hat die nicht die Klinke in der Mitte, sondern oben und unten. Und ich versuche die irgendwie zu öffnen. Und im letzten Moment öffne ich die Tür, pack meinen Sohn. In der Zeit hat das Herrchen schon den Hund zurückgerufen. Aber ich spüre das Herz meines Sohnes und merke, dass er panische Angst hatte vor diesem Hund. Stellt euch mal vor, in diesem Bild gesprochen bin ich Gott, der Vater, und mein Sohn ist Christus, sein Sohn. Da kommt plötzlich aus dem Wald hervor die ganze Macht des Dunklen, die ganze Macht des Teufels. Alles überfällt gerade Christus am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus nimmt all unsere Schuld, all unsere Sünde, immer dann, wenn wir aus Unglauben gehandelt haben oder geredet oder gedacht haben, haben wir Schuld und Sünde auf uns geladen. Diese Schuld nimmt Jesus Christus uns weg und er stirbt dafür am Kreuz von Golgatha. Das ist ein grauser Moment und vielleicht haben manche von uns mal einen Film geguckt, die Passion Christi, wo dann deutlich gemacht wurde, wie schlimm es war. Und ich glaube, dass diese Folter und diese Nägel durch die Hand nicht der schlimmste Schmerz für Christus waren. Was war das Schlimmere? Was tat Jesus sehr, sehr leid, also sehr, sehr weh? Das steht wieder hier in Jesaja 53, da steht: Der Herr Gott ließ ihn treffen, unserer aller Schuld. Er ließ ihn aktiv treffen, unserer aller Schuld. Anders als ich, der ich die Tür aufgerissen habe, hat Gott bewusst die Tür zugelassen. Und dann wird Christus zerfleischt. Und in dem Moment schaut Christus, ruft Christus zu seinem Gott. Früher hat er ihn immer Papa genannt, aber lieber Vater. Jetzt scheint er ihm ein Fremder zu sein. Warum? Warum? Und dann sagt er nicht mehr Vater, sondern mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat in diesem Moment die maximale Entfremdung empfunden zu seinem Papa, den er so sehr geliebt hat und von dem er so sehr geliebt ist. Warum war dieser schreckliche Moment da? Antwort: Damit Gott der Vater uns die Tür öffnen konnte, sodass wir an sein Vaterherz rennen konnten und er unser pochendes, ängstliches Herz spüren konnte, uns herzen konnte und uns diese Angst nehmen konnte. Das konnte er nicht, wenn Jesus nicht für uns sterben würde, weil da wäre die Sünde zwischen uns und ihm. Aber jetzt hat Christus die Sünde weggenommen und hier ist die Tür offen. In sein Vaterherz, zu seinem Vaterherz. Als Papa kannst du ihn jetzt ansprechen, als Vater kannst du ihn nennen, denn er hat dich angenommen als sein Kind. Wie viele Jesus Christus aber annahmen, den gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und erlaubt mir bis jetzt noch dieses Bild. Stellt euch mal vor, Jesus Christus hatte am Anfang seines Lebens eine Jacke an, die Jacke der Gerechtigkeit. Da war null Ketchupflecke drauf, da war null Schuld und null Sünde. Er hat nie gesündigt. Er hat alles, was er getan hat, aus Glauben heraus getan. Immer hat er dieses tiefes Vertrauen in seinen Vater im Himmel. Also war seine Jacke, im Bild gesprochen, rein, weiß, fehlerlos. Und so lebte Jesus 33 Jahre lang. Jetzt gab es aber den Moment der Kreuzigung. Und am Kreuz von Golgatha gab es einen Trikottausch, kennt man vom Fußball, wo man dann sagt, okay, ich gebe dir meine Jacke, du gibst mir deine. Jesus hat also seine Jacke ausgezogen und er sagt, komm, gib mir deine Jacke. Deine Jacke, die sich über die Jahre, bei mir 39 Jahre, angesammelt hat mit Schmutz, Schuld und Sünde. Gib mir die, wir tauschen. Du gibst mir deine Jacke, ich gebe dir meine Jacke. Und dann hat Jesus sozusagen meine übergezogen und deine und deine und hat dann plötzlich alle Schuld auf sich. Und jetzt hängt er dort am Kreuz und hält dir seine Jacke hin und sagt, bitteschön, bitteschön. Ich muss es vorlesen, sonst glaubt ihr mir nicht. Da steht in Jesaja 61, Vers 10, freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. So, jetzt ist Jesus Christus am Kreuz, er reicht dir die Jacke hin, den Mantel der Gerechtigkeit, und dann liegt's an dir. Glaubst du das oder nicht? Wenn du glaubst, greif nach dieser Jacke, nimm sie an, zieh sie an, und dann passiert was Wunderbares. Du ziehst praktisch die Jacke Christi an, den Mantel der Gerechtigkeit, und dann ist es so, der Vater im Himmel schaut auf dich herab und sieht nicht eine Sünde. Gott, der Vater, blickt auf dich und sieht nicht eine Schuld. Dir ist alles vergeben. Und so kann der Vater im Himmel dich als Tochter oder Sohn annehmen, dich herzen und dich mit reinnehmen in die himmlische Herrlichkeit. Nur wegen dieser Gerechtigkeit Christi, nur wegen der Jacke. Und dann gehst du durch das Leben und bist endlich frei. Endlich frei. Endlich musst du dich nicht abmühen, Gott zu gefallen. Du gefällst ihm. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit, nicht wegen der Selbstgerechtigkeit, sondern wegen Christi Gerechtigkeit. Du kannst nichts tun. Du bist angenommen wegen Christus, sofern du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und so kommen wir Christen endlich zu einer Freiheit, dass wir nicht ständig auf uns selbst gucken müssen, bin ich okay, bin ich gut, sondern endlich uns um andere kümmern können. Weil wir frei sind. Wir werden im Gericht bestehen wegen Christus, also können wir uns um die Sorgen und Nöte anderer kümmern und müssen uns nicht so sehr um uns selbst reden. Und jetzt am Ende der Predigt die Frage, nimmst du diese Jacke an? Im Glauben an Jesus Christus, der für dich sein Leben hingegeben ist, hat, der gestorben ist für deine Schuld und Sünde, der dich befreit hat, ist diese Predigt vielleicht auch ein Wort Gottes gewesen, was dir geholfen hat, rauszukommen aus dem Versteck und zu sagen, ja, ich komme zu dir, mein großer Gott, auf dich habe ich schon, ich habe gehofft, dass es dich gibt, ich habe gehofft, dass es die Liebe gibt, ich habe gehofft, dass es einen Vater gibt, so wie dich. Und jetzt durch dieses Wort kann ich dir vertrauen. Und dann kommt über die Lippen vielleicht dieser Satz, vergib mir meine Schuld. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt all unsere Ungerechtigkeit. Denk drüber nach, und wer nachher noch sprechen möchte mit mir, ich bin gerne bereit, noch mal ins Gespräch zu kommen, und dass dann vielleicht tatsächlich jemand diese Tür verlässt mit dem Mantel der Gerechtigkeit und endlich ruhig einschlafen kann. Amen. Wenn es geht, steht doch bitte auf und ich bete. O Herr Jesus Christus, wir, die wir an dich glauben, wir können nicht anders als Danke zu sagen. Herr, was das für uns bedeutet, frei zu sein von dieser Angst und Furcht dir gegenüber, endlich angenommen zu sein, geliebt zu sein, geherzt zu sein, Herr, nur weil du für uns gestorben bist. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden hier im Raum, der sich vor dir noch versteckt, vor dir wegrennt. O Herr, ich bitte dich, dass du es Licht leuchten lässt, die Wahrheit in das Herz bringst, Herr, durch den Heiligen Geist, der in aller Wahrheit leitet, sodass dann endlich jemand aus der Lüge rauskommt und zur Wahrheit kommt, zu dir kommt, ein Kind Gottes wird. Ich bitte dich, dass du heute Wiedergeburt schenkst, dass jemand heute vom alten Leben ins neue Leben übergeht, Vergebung seiner Schuld erfährt. Herr, ich bete, dass du uns alle bewahrst vorm Durcheinanderbringer. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So loben wir und ehren dich und verherrlichen deinen Namen. Du bist es wert, dass wir dich ehren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.